NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
26. Juni 1916. Der Geburtstag des Pianisten Karl Robert Kreiten.
Was ist heute eigentlich für ein Tag?
Karl Robert Kreiten sitzt in einer engen Zelle, kaum von Tageslicht erhellt.
Habe ich nicht Geburtstag heute? Ach, mein Gott, das halte ich nicht mehr aus.
Es ist nicht nur die Frage nach dem Tag, die ihn quält. Was ist geschehen? Auch darauf findet er keine Antwort, wie das WDR-Hörspiel über den Pianisten aus dem Jahr 1971 erzählt. Er weiß nichts von dem Neid, der andere dazu bewogen hat, ihn anzuschwärzen. Denunziation hat im Nationalsozialismus Hochkonjunktur. Und wer den Krieg nach dem Desaster von Stalingrad als verloren erklärt, der ist selbst verloren. Verurteilt nicht nur von einem Gericht, sondern auch von der veröffentlichten Meinung. Journalisten wie Werner Höfer werden schreiben:
Es dürfte heute niemand Verständnis dafür haben, wenn einem Künstler, der fehlte, eher verziehen würde als dem letzten gestrauchelten Volksgenossen. Denn gerade Prominenz verpflichtet.
Zunächst gab es den Neid, der der geheimen Staatspolizei anzeigte, was zu tun war.
Das Regime hat sozusagen eine neue Möglichkeit eröffnet. Wie kann ich meinen beneideten Konkurrenten, dem ich missgünstig anschaue, wie kann ich denen möglicherweise schaden? Und da eröffnet sich jetzt eine neue Gelegenheit, indem man zur Gestapo geht und ihm etwas anhängt. Und das ist eben auch genutzt worden von Menschen.
Erklärt Historiker Ralf Jessen von der Universität zu Köln.
Das hat was mit dieser Gelegenheit zu tun. Soziologen würden von einer neuen Gelegenheitsstruktur sprechen, die eröffnet wurde durch das Regime. Und die Menschen haben es gesehen und haben es tatsächlich auch genutzt und ihre kleinlichen, boshaften, egoistischen Interessen auf diese Weise mit dem Herrschaftsinteressen des Regimes verbunden und sich mit der Gestapo arrangiert.
Karl Robert Kreiten denkt an diesem Tag, da er in Berlin gefangen in seiner Zelle sitzt, vielleicht an sein Klavierspiel. Seine Gabe, mit Musik die Herzen zu berühren. Er war 15 Jahre alt, als er mit diesen Paganini-Variationen von Johannes Brahms sein Publikum faszinierte. Zu dieser Zeit, 1931, war er bereits eine kleine Berühmtheit. Karl Robert Kreiten, der Junge aus dem Rheinland, hatte schon im Matrosenanzug als Sextaner in der Düsseldorfer Tonhalle gespielt. 1933 die erste Auszeichnung. Er gewann den internationalen Wettbewerb für Klavier in Wien. Einer der Juroren ist Moritz Rosenthal, ein großer Pianist zu dieser Zeit, der dafür sorgen sollte, dass Karl Robert Kreiten zwei Jahre später bei seiner Frau Hedwig, Klavierpädagogin, Unterricht nahm. Im Oktober 1933 gewinnt er in Berlin den großen Mendelssohn-Preis. Kölns Konservatoriumsdirektor und Kapellmeister Hermann Abendroth ist begeistert. Er schenkt Karl Robert ein Fahrrad und engagiert ihn für ein Konzert im Kölner Gürzenich. Karl Roberts Mutter erzählt noch kurz vor ihrem Tod 1985, wie stolz sie damals war.
Alle waren immer sehr begeistert. Der hat tollen Erfolg immer gehabt, auch im großen Gürzenich-Saal in Köln. Da war ich ja auch noch sehr jung. Und da ist ein ganzer Omnibus Bekannte von Düsseldorf mit nach Köln gefahren. Und dann stand dann in der Kritik, dann kommt so ein junger Fant daher mit dem Matrosenkragen und spielt einen eigenen Klavierabend und hat einen voll besetzten Gürzenich-Saal, stand in der Kritik.
Dieser junge Fant im Knabenanzug und Schillerkragen disponiert über die klanglichen und technischen Möglichkeiten seines Instruments wie ein alter, routinierter Klaviervirtuose.
Die Kritiker überschlugen sich geradezu.
Er ist ein Phänomen, eine der größten, die wir besitzen. Viele werden künftig diesem Erwählten lauschen.
Geübt hat er das alles zu Hause, in der Rochusstraße in Düsseldorf, in einer schönen Parterrewohnung mit zwei Klavieren.
Und natürlich bekamen sie dann auch von ihren Nachbarn
mancherlei Beschwerden, weil ununterbrochen in dieser Wohnung Klavier gespielt wurde.
Eine Freundin der Familie, Annelie Schulten, wird sich viele Jahre später noch an diese Zeit erinnern. Kaitens waren eine Musikerfamilie. Mutter Emmy war Konzertsängerin, Vater Theo Komponist, Pianist und Klavierdozent am Düsseldorfer Konservatorium. Und das bedeutete für die Nachbarschaft Pianoforte rund um die Uhr.
Und außerdem musste der Theo Kaiten seinen Unterricht ja im Haus abhalten, weil er blind war. Die Schüler des Konservatoriums kamen zu ihnen ins Haus. Und Karl Robert übte jeden Tag mindestens 7, meistens 8 bis 9 Stunden. Und verteilte das auch noch auf andere Leute. Und da meine Eltern ein sehr schönes Instrument hatten, kam er auch häufiger in mein Elternhaus, um zu üben.
Und dann ging er mit 19 Jahren nach Wien, zu Hedwig Rosenthal-Kanner. Die Musikpädagogin unterrichtete Karl Robert von 1935 bis 1937. Sie hielt große Stücke auf ihren Schüler. Wenige Monate vor dem Anschluss Österreichs an das Nationalsozialistische Reich beschloss sie aber, in die USA auszuwandern und Karl Robert mitzunehmen. Doch er lehnte ab. Der berühmte Dirigent Wilhelm Furtwängler hatte ihm geraten, nach Berlin zu gehen. Das schmeichelte. Und später wird er denken,
ich hätte nach Amerika gehen sollen, als es noch Zeit dazu war. Frau Rosenthal hat mich eingeladen. Sie hat mich geradezu bedrängt zu kommen. Hedwig Rosenthal war davon überzeugt, dass ich mich drüben durchsetzen würde. Und ich dachte, ich müsste mir erst in der alten Welt einen Namen machen, bevor ich die neue erobern könnte.
Karl Robert Kaiten macht sich in der alten Welt einen Namen. Er spielt, die Säle sind voll, die Kritiken bleiben uneingeschränkt gut. Bis ins Frühjahr 1943. Da stehen ein Umzug an und auch ein Konzert. Die neue Wohnung aber ist noch nicht fertig und so kommt es, dass er zum Klavierspielen eine Freundin der Mutter aufsucht.
Herrlich. Das haben Sie herrlich gespielt, Karl Robert. Das Konzert wird ein großer Erfolg, bestimmt. Na? Der Beethoven-Saal soll völlig ausverkauft sein. Aber kommen Sie jetzt. Eine Tasse Kaffee wird Ihnen gut tun.
Vielen Dank, Frau Ott. Die Einladung nehme ich gern an.
Ellen Ott Monecke hat an diesem Tag sogar ein Stück Kuchen für Kaiten bereitstehen. Das ist etwas Besonderes. Die Lebensmittel werden knapp. Hitler hat die Schlacht von Stalingrad gerade verloren. Es ist die Zeit, die als Wendepunkt in die Geschichte eingeht. Die Bevölkerung ist zum ersten Mal mit der Nachricht konfrontiert, dass das Heer geschlagen wurde.
Ich bin Ihnen ja so dankbar, dass ich Ihren Flügel benutzen darf. Ich hätte sonst nicht gewusst, wie und wo ich mich hätte vorbereiten sollen. Es ist doch schlimm, wenn man gerade keine Wohnung hat.
In den nächsten Tagen ist es ja soweit. Schade nur, dass Ihre Eltern nicht zum Konzert kommen. Ich hätte Ihre liebe Mutter so gern mal wieder gesehen und mit ihr...
Emmy und Ellen, beide hatten zusammen am Konservatorium gesungen. Und Ellen hatte Kaitens Mutter immer dafür bewundert, einen so begabten Sohn zu haben. Doch nun, bei dieser Tasse Kaffee in ihrer Wohnung, wird ihr Karl Robert unheimlich. Der junge Mann lässt sich über Hitler aus.
Im November 1942 hat er gesagt, wir haben Stalingrad schon. Und 3 Monate später war die ganze 6. deutsche Armee in russischer Gefangenschaft.
Die Generale haben den Führer verraten, das weiß doch jedes Kind.
Aber liebe verehrte Frau Ott, sehen Sie wirklich nicht, dass dieser Hitler wahnsinnig ist?
Hören Sie auf!
Nur dann ist doch seine Politik überhaupt zu begreifen.
Er war kein Bekenner,
wird Freundin Annelie Schulten später sagen.
Sondern er hat in aller Naivität das erzählt, was er zu Hause hörte.
Aber der Historiker Ralf Jessen sagt,
eine solche Äußerung hätte auch anderen den Kopf gekostet. Also gerade nach Stalingrad, als das Kriegsglück sich nun entscheidend wendete und es vielen immer deutlicher wurde, dass es nicht zu gewinnen war, dieser Krieg, hat das Regime mit immer härterem Terror reagiert und hat solche Äußerungen besonders scharf verfolgt. Insofern ist das kein Ausnahmefall, dass eine solche Äußerung dann auch sehr hart verfolgt wird, wenn sie an die richtigen Ohren gerät.
Ellen Ott ist überzeugte Nationalsozialistin und sie wird dafür sorgen, dass die Worte Kaitens ihren Nachhall haben. Annelie wird später vermuten,
die war eifersüchtig auf die Emmy, sie hatte keine Kinder, die Emmy hatte diesen begabten Sohn und war sehr stolz darauf und das hat sie auch allen Leuten, die es auch nicht so gerne hörten, erzählt und hat damit auch eine gewisse Neid provoziert. Er wäre vielleicht gar nicht verhaftet worden, wenn die Kaitens in ihrer stolzen Freude nicht hätten in die Zeitung setzen lassen, dass er ein Engagement nach Florenz hat.
Ellen Ott hatte Kreitens Äußerungen über Hitler einer Nachbarin erzählt und die wiederum hatte davon einer Freundin berichtet. Die Frauen ereifern sich und erstatten Anzeige bei der Reichsmusikkammer. Aber nichts passiert. Und dann der Zeitungsartikel über Florenz.
Das hat diese Frau bewogen, die Anzeige, die ursprünglich bei der Reichsmusikkammer gelandet war und da in Papierkorb gewandert wäre, an die Gestapo weiterzugeben.
Geheime Staatspolizei. Es liegt in Ihrem eigenen Interesse, wenn Sie kein Aufsehen erregen.
Kreiten wird wenige Stunden vor einem Konzert in Heidelberg am 3. Mai 1943 verhaftet. Zuerst ist er im Gestapo-Haus in Berlin inhaftiert, dann wird er nach Moabit gebracht und wochenlang verhört.
Warum stellt man mich nicht vor ein ordentliches Gericht? Warum genehmigt man mir keinen Verteidiger? In einer öffentlichen Gerichtsverhandlung muss ich meine Unschuld doch herausstellen.
Er bekommt seine Gerichtsverhandlung, ganz schnell, ohne Verteidiger.
Karl Robert Kreiten hat in der Zeit vom 14. bis 20. März 1943 in Berlin durch eine fortgesetzte Handlung öffentlich den Willen des deutschen Volkes zur wehrhaften Selbstbehauptung zu lähmen oder zu zersetzen versucht.
Die Anklage lautet auf Wehrkraftzersetzung. Richter Roland Freisler, berühmt-berüchtigt für seine nazitreue Haltung, macht am 3. September 1943 kurzen Prozess.
Ein solcher Mann hat sich für immer ehrlos gemacht. Er ist in unserem jetzigen Ringen, trotz aller beruflichen Leistungen als Künstler, eine Gefahr für unseren Sieg. Er muss zum Tode verurteilt werden.
Die Familie und Freundin Annelie versuchen, ein Gnadengesuch an Hitler zu stellen. In Berlin irren sie tagelang durch verschiedene Behörden. Abgewiesen, vertröstet, hingehalten. Am 8. September
kam wenige Sekunden später die Emmy mit ihrer Tochter vom Justizministerium und hatten erfahren, dass er in der Nacht zuvor hingerichtet worden sei.
Hitler hatte ein paar Wochen zuvor moniert, es würden zu wenige Todesurteile vollstreckt. Außerdem war die Strafanstalt Plötzensee von Fliegerbomben getroffen worden. Der Platz wurde eng. Am 7. September begann also eine Hinrichtungsorgie. Jeweils 8 Verurteilte wurden gleichzeitig erhängt. Auch Karl Robert Kreiten starb in dieser Nacht. Das Gnadengesuch, was diese Hinrichtung aufgeschoben hätte, war unter irgendeinen Tisch gefallen. Der Tod des Pianisten wurde im 12-Uhr-Blatt einer Nazi-Gazette gefeiert. Von dem Journalisten Werner Höfer.
Das Volk fordert vielmehr, dass gerade der Künstler mit seiner verfeinerten Sensibilität und seiner weithin wirkenden Autorität so ehrlich und tapfer seine Pflicht tut, wie jeder seiner unbekannten Kameraden aus anderen Gebieten der Arbeit. Denn gerade Prominenz verpflichtet.
Es wird bis 1987 dauern, bis dieses Zitat Werner Höfers Fernsehkarriere beim WDR jäh beendet. An der Aufarbeitung der Kreiten-Affäre war auch das Nachrichtenmagazin Der Spiegel beteiligt. Frühere Hinweise auf Höfers Hetzartikel waren ins Leere gelaufen. Das hatte Programm nach dem Krieg, sagt der Kölner Historiker Ralf Jessen.
Das ist eher wie vieles an solchen Formen der Mitwirkung ignoriert, eher so im Vergessen verschwunden, in den allermeisten Fällen. Es galt dann als ein eher kleines Delikt, wenn es überhaupt thematisiert worden ist. Also das ist nicht ernsthaft und nicht systematisch nachträglich geahndet worden.
In 2 Fällen ahndet das Schicksal den Mord an Karl Robert Kreiten. Eine der Denunziantinnen stirbt während des Krieges in ihrem brennenden Haus und der Richter Roland Freisler wird bei einem Bombenangriff getötet. Und all die anderen, die Höfers Kritik gelesen und mit dem Kopf genickt haben? Sie wurden und werden lebenslänglich daran erinnert, durch Berichte wie diesen.
Ich spielte Nocturne Cis-Moll von Chopin, Karl Robert Kreiten.
Im Zeitzeichen erinnerte Irene Geuer an Karl Robert Kreiten, der am 26. Juni 1916 geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.